Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben und heute hier hergekommen sind. Heute ist Dienstag, der 16. Februar 2016 und unser Thema lautet Leben zwischen Haben und Sein zur Aktualität von Erich Fromm. Referent ist Dr. Rainer Funk. Wissen die Jüngeren noch, wer Erich Fromm war? Er lebte von 1900 bis 1980 und war als Psychoanalytiker und als Humanist einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Einem breiten Publikum wurde Erich Fromm vor allem durch zwei Bücher bekannt. Die Kunst des Lebens, dieses Buch erschien 1956, vor 60 Jahren, und es entwickelte sich in diesen 60 Jahren zum meistverkauften Sachbuch aller Zeiten. Und das zweite Buch, Haben oder Sein, die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, das erschien 1976, also vor 40 Jahren. Diese beiden Bücher sind charakteristisch für das, was für Erich Fromm ein zentrales Anliegen war, nämlich die Kunst des Lebens und die Liebe zum Leben und zum Lebendigen zum Mittelpunkt seiner Arbeit als Psychoanalytiker, zum Mittelpunkt seines eigenen Lebens und zum Mittelpunkt seiner Schriften zu machen. Als Einstimmung auf den heutigen Abend habe ich zum wiederholten Mal die brillanten Radiovorträge von Erich Fromm, die er in den 70er Jahren gehalten hat, gehört. Vor allem die Serie Vom Überfluss zum Überdruss. Und diese Vorträge wirken auch heute unglaublich frisch, lebendig, klar, als hätte man sie erst letzte Woche aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, Fromms Erkenntnisse geben gerade heute Orientierung wie ein Leuchtturm. Wenn man seine Gedanken verinnerlicht hat, dann immunisieren sie gegen die penetranten und subtilen Verdummungs- und Manipulationsstrategien der heutigen Gesellschaft, des heutigen Zeitgeistes, vor allem der Werbung und der Marketingstrategen. In Fromms Worten, es kommt darauf an, uns zu weigern, durch die süßen und einleuchtenden Lügen vereinnahmt zu werden, welche fast alles, was gesagt und geglaubt wird, umgeben. Süße und einleuchtende Lügen. Ihnen müssen wir uns verweigern. Erich Fromm forderte jede und jeden auf, sich zu befreien von den Illusionen eines entfremdeten Lebens, frei zu werden von den Versprechen käuflicher, schneller oder bequemer Heilswege. Vielleicht wäre all das vergessen, heute 36 Jahre nach dem Tod von Erich Fromm, wenn es da nicht einen jungen Mann gegeben hätte, dessen Lebensweg sich in den 1970er Jahren schicksalhaft mit dem Weg des alten Erich Fromm gekreuzt hat. Dieser Mann ist Rainer Funk, heute etwa so alt, wie damals Erich Fromm war, als er ihn im Tessin aufgesucht hat, nachdem Fromm von Mexiko in die Schweiz übersiedelte. Rainer Funk arbeitete an seiner Dissertation über Erich Fromms Denken und Werk, seine humanistische Religion und Ethik, und die Dissertation erschien 1978 unter dem Titel Mut zum Menschen. Das ist das Werk, das Rainer Funk damals geschrieben hat. Als Erich Fromm sein Spätwerk Haben oder Sein, die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft schrieb, war Rainer Funk sein persönlicher Assistent und erlebte aus nächster Nähe die Entstehung dieses wegweisenden Buches. Erich Fromm hatte so großes Vertrauen in Rainer Funk, dass er ihn zu seinem literarischen Rechte und Nachlassverwalter bestimmte. Dr. Funk brachte das Gesamtwerk Fromms in 12 Bänden heraus und Jahre später die Schriften aus dem Nachlass. Darüber hinaus hat er zahlreiche Arbeiten über Fromm publiziert. Rainer Funk hat die internationale Erich-Fromm-Gesellschaft gegründet und das Erich-Fromm-Archiv in Tübingen aufgebaut, alles gewissermaßen nebenberuflich, denn in Hauptberuf war Rainer Funk Psychoanalytiker in eigener Praxis, Lehrbeauftragter, Autor der Bücher Ich und Wir sowie Der entgrenzte Mensch, und er war verheiratet und Vater von 2 Söhnen. Rainer Funk hat mit unglaublichem Fleiß, gewissenhaft, mit großer Sorgfalt und Loyalität das Wissen und die Erkenntnisse von Erich Fromm aufbereitet und weitergereicht. Er hat es mit so großer Umsicht getan, dass es im Gegensatz zu anderen psychologischen Einrichtungen keinen Streit, keine Grabenkämpfe unter den Fromm-Schülern gegeben hat. Ich denke, das ist wirklich was Besonderes. Für mich persönlich ist es eine große Freude, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben und nun zum Thema sprechen, Leben zwischen Haben und Sein, zur Aktualität von Erich Fromm. Ganz herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einleitung und Vorstellung meiner Person. Das ist mir überhaupt noch nie in der Ausführlichkeit und auch mit so viel Balsam bei mir ankommend geschehen. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, es war in München, als ich 1977 eine Gruppe von Lesern des Buches Haben oder Sein zusammentat und beschloss, in Zukunft auf das Haben eines Autos zu verzichten und die notwendigen Wege mit dem selbst angetriebenen Fahrrad zu bewerkstelligen. Fromms Buch traf den Nerv vieler Menschen, die Mitte der 70er Jahre genug hatten von Statussymbolen und Wohlstandsbürgertum. Sie hielten nach anderen Werten Ausschau, die nicht besitzorientiert und konsumistisch, sondern alternativ, ökologisch, natürlich, humanistisch waren. Sie erkannten, wie wichtig Eigenaktivität, Selbstsein und Selbstwirksamkeit für das Gelingen des Einzelnen und des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind. Und sie machten sich mit Fromms Buch Haben oder Sein zur Speerspitze einer postmaterialistischen Bewegung. Das Streben nach einem Mehr an materiellen Gütern zeigte seine passiv und unsolidarisch machende Wirkung, und zwar genauso, wie dies Fromm in Haben oder Sein beschrieb. Ausgangspunkt der Erkenntnisse Fromms war ja, dass gerade bei den industrialisierten Gesellschaften, bei den hochindustrialisierten Gesellschaften, die alles haben, was der Mensch zu einem anspruchsvollen Leben braucht, sich eine verstärkte Habgier und Strebung nach immer mehr Haben beobachten ließ, die Satten also immer unersättlicher und feindseliger gegenüber den Habenichtsen wurden. Wache Menschen fanden in Fromms Buch nicht nur eine Zeitdiagnose vor, sondern auch die Skizze einer Alternative, die als Wegweisung, in diesem Fall Weg weg von einer Fixierung auf das Haben, verstanden wurde. So wurden manche Münchner und sicher auch manche Vorarlberger, lange bevor das Fahrradfahren wieder in war, und die Fahrräder schließlich mit Elektromotoren versehen wurden, ihre Autos los. Bei mir selbst führte die Lektüre der Kapitel, die mir Erich Fromm zur kritischen Durchsicht gab, am 31. März 1975 dazu, dass ich nach 17 Jahren Raucherdasein meine letzte Stuyvesant-Zigaretten verqualmte. Es ging Fromm darum, dass man sein Leben nicht mehr von Gegenständen des Habens her bestimmt, von denen man bei näherer Betrachtung in Wirklichkeit gehabt wird. Und das spürt man natürlich als Raucher ganz bestimmt überdeutlich. Sein Leben nicht von etwas abhängig zu machen, von dem man gehabt wird. Also passiv und abhängig gemacht wird, scheint mir noch immer am besten auszudrücken, worum es bei der Orientierung am Haben geht. Dabei ist im Auge zu behalten, dass es um eine Orientierung am Haben geht, um eine Existenzweise und Art zu leben, die von dem Verlangen angetrieben wird, haben und mehr haben zu wollen. Wer haben kann, als hätte er nicht, ist nicht am Haben orientiert. Deshalb geht es Fromm auch nicht darum, einer Askese das Wort zu reden, bei der man nichts mehr haben darf. Die Alternative zur Orientierung am Haben ist nicht die Orientierung am Nichthaben, sondern am Sein. Die große Aufbruchsstimmung Ende der 70er Jahre, die zu einer anderen Art zu leben führen sollte, wurde schon bald von einer neoliberalen Wirtschaftsphilosophie und Politik überrollt, die sich das Mehr haben wollen auf die Fahnen geschrieben hatte. Ihr gelang es, Handels-, Währungs- und Marktbeschränkungen zugunsten kapitalistischer Interessen zu beseitigen und die Finanzmärkte so zu liberalisieren, dass sie von der Realwirtschaft unabhängig wurden, um noch mehr Kasse zu machen und machen zu können, auf Kosten der immer größer werdenden Zahl der Habenichtse im Nord-Süd-Gefälle, aber auch in den einzelnen Volkswirtschaften. Als dann die Boni-Zahlungen an die Banker zum öffentlichen Ärgernis wurden, erinnerte man sich wieder der Frommschen Alternative Haben oder Sein. Das Theater in Frankfurt zum Beispiel stellte seine Spielzeit unter das Motto Haben oder Sein. Und die jährlichen Verkaufszahlen des Buches Haben oder Sein kletterten wieder auf über 10.000 Exemplare pro Jahr. Anfang der 80er Jahre waren es zwischen 100.000 und 200.000 Exemplare pro Jahr. Die Ohnmacht gegenüber den kapitalistischen Mächten des Marktes ist dennoch heute größer denn je. Das Sagen haben multinationale Konzerne, die global wirtschaften und die Politiker in Schlepptau genommen haben. Dem mag man widersprechen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Zeichen der Zeit erkannt und sie versuchen tatsächlich, sich durchaus auch wirtschaftlich erfolgreich gegen den Mainstream zu behaupten. Auch gibt es heute Bewegungen wie etwa die Gemeinwohlwirtschaft eines Christian Felber oder die Postwachstumsökonomie von Nico Pech. Vor allem aber bahnt sich mit der digitalen Revolution und dem Internet eine neue Kultur des Teilens und des Verbundenseins an, die von manchen so gedeutet wird, dass die junge Generation sich immer weniger am Haben und immer stärker am Sein orientiere. Um hier eine Antwort zu geben zu können, möchte ich in meinem Vortrag auf zwei Fragen näher eingehen. Erstens auf die Frage, was Erich Fromm psychologisch unter der Alternative Orientierung am Haben oder Orientierung am Sein verstanden hat. Und zweitens auf die Frage, worin sich psychologisch die Orientierung am Haben heute bevorzugt manifestiert. Beginnen wir mit der Frage nach dem psychologischen Verständnis der Alternative Haben oder Sein. Man wird das, was Erich Fromm mit der Orientierung am Haben oder am Sein gemeint hat, nur richtig verstehen, wenn man diese Orientierung als psychologische Qualifizierungen von Antriebskräften versteht, die unser Denken, Fühlen und Handeln von innen heraus steuern. Ich kann es auch neurobiologisch ausdrücken. Dann meint Orientierung am Haben oder am Sein zwei unterschiedliche neuronale Synapsen und Netzwerkbildungen, die mit emotionalen Zentren des Gehirns verbunden sind. Sie unterscheiden sich darin, dass sie für das Gelingen oder Misslingen des Menschen je unterschiedliche Auswirkungen haben. In der Sprache der Psychoanalyse hat man diese inneren Antriebskräfte als Charakterbildungen verstanden, die, wenn sie dem Gelingen des Menschen und seiner psychischen Gesundheit förderlich sind, von Fromm produktiv genannt wurden und wenn sie abträglich sind, nicht produktiv. Das Besondere des Frommschen Denkens ist dabei, dass er von zwei solchen inneren Strukturbildungen oder Charakterbildungen in jedem einzelnen Menschen ausgeht, nämlich dem, was er individueller Charakter nennt oder individuelle neuronale Netzwerkbildung oder dem, was er Gesellschaftscharakter oder soziale Charakterbildung nennt. Letztere spiegelt die Identifizierung des Einzelnen mit den Erfordernissen der Kultur, des Wirtschaftens und des Zusammenlebens wider. Dieser Sozialcharakterbildung ist es zu verdanken, dass Menschen, die zu einer gesellschaftlichen Gruppierung gehören, dass diese Menschen auch ähnlich denken, fühlen und handeln und so zum sozialen Zusammenhalt und Frieden beitragen. Um die produktive oder nicht produktive Auswirkungen des Sozialcharakters geht es Fromm in erster Linie, wenn er von Orientierung am Haben oder am Sein spricht. Grundsätzlich aber meint die Orientierung an der Existenzweise des Seins nichts anderes, als dass bei den charakterlichen Strebungen des Menschen jene Strebungen dominieren und gefördert werden, bei denen die Fähigkeit zu einer liebenden, vernünftigen, autonomen, empathischen, solidarischen und kreativen Bezogenheit verstärkt werden. Umgekehrt führt zum Beispiel eine auf Wettbewerb aufgebaute Marktgesellschaft zu einer Sozialcharakterbildung, bei der Menschen, die gesellschaftlich erfolgreich sein wollen, eine ausgeprägte Orientierung am Haben entwickeln müssen, die sich in entsprechenden Charakterzügen zu erkennen gibt. Sie müssen eine Lust am Rivalisieren entwickeln und den anderen als Konkurrenten wahrnehmen. Sie müssen alles daran setzen, den anderen zum Verlierer und sich selbst zum Gewinner zu machen und zum Alpha-Tier zu machen. Das Wetteifern und das Siegen wollen wird dabei zum Lebenselixier für eine ganze Gesellschaft, wie unschwer zu erkennen ist bei einem Blick auf die Bedeutung etwa des Leistungssports oder die Beliebtheit von Quiz-Sendungen, wo immer jemand gewinnt und gewinnen muss. Warum eigentlich sind die Menschen so verrückt, dass sie immer irgendwas sehen wollen, wo jemand gewinnt und verliert? Das hat es bisher überhaupt noch nie gegeben. Aber in unserer Gesellschaft ist es von morgens bis abends das Hauptthema. Selbst die Wetterfrösche im Fernsehen simulieren ihren Wetterbericht so, wie wenn es um die Ergebnisse eines sportlichen Wettkampfs ginge und beten lange Listen von höchsten oder tiefsten Temperaturen herunter. Alles folgt dem Strickmuster gewinnen oder verlieren als Manifestationen der Habenden und der Habenichtse. Das simple Beispiel zeigt, dass es eben nicht ausreicht, nur danach zu fragen, was in einer Gesellschaft als normal angesehen wird, sondern dass auch bei dem, was viele Menschen erstreben, und deshalb als was ganz Normales angesehen wird, dennoch zu fragen ist, wie die Sozialcharakterbildung zu bewerten ist, aus der solche Strebungen und Verhaltensweisen entstehen. In Fromms Buch Haben oder Sein steht deshalb deutlich das Interesse im Vordergrund, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen zu benennen, die die Menschen dazu befähigen, sich mehr von einer Orientierung am Sein als von einer am Haben her zu definieren. So viel zunächst zum psychologischen Verständnis der Alternative Haben oder Sein bei Erich Fromm und dass es bei Haben oder Sein um eine Qualifizierung von unseren Antriebsstrukturen oder von unseren neuronalen Netzwerkbildungen geht. Je nachdem, ob das, was wir psychisch erstreben, dem Gelingen und der geistigen und psychophysischen Gesundheit des Menschen förderlich ist oder abträglich ist. Nichts anderes meint diese Alternative. Immer gesehen auf die Wirkungen unseres, natürlich unseres konkreten Verhaltens, aber das Interessante eben ist zu schauen, wodurch wird dieses Verhalten, von welchen Antriebskräften, auch unbewussten Antriebskräften, wird dieses Verhalten gesteuert. Wenden wir uns auf diesem Hintergrund zunächst der Frage zu, welche Bedeutung die Alternative Haben oder Sein zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Buches konkret hatte, um im Anschluss daran zu fragen, welche Bedeutung die Alternative 40 Jahre später konkret hat. Denn es geht uns ja um die Aktualität eines Lebens zwischen der Orientierung am Haben und der am Sein. Was meinte Fromm mit der Orientierung am Haben? Wer sein Leben am Haben orientiert, der bestimmt sich selbst, seine Existenz, seinen Lebenssinn, seine Lebenspraxis von dem her, was er hat, was er haben kann und was er mehr haben kann. Nun gibt es fast nichts, was nicht Gegenstand des Habens und Habenwollens werden könnte. An erster Stelle natürlich materielle Güter und Gegenstände jeder Art, etwa ein Eigenheim haben zu wollen oder Geld oder Aktien oder Kunstwerke oder Bücher oder Briefmarken oder Münzen und andere Dinge, die dann eben auch teils mit Sammlerleidenschaft gesammelt werden. Aber auch andere Menschen können zum Gegenstand des Habens und Habenwollens werden. Natürlich sagt man nicht, dass man einen anderen Menschen in Besitz nehmen möchte und als sein Eigentum ansehe. Man spricht davon, dass man für andere die Sorge und die Verantwortung habe. Bekanntermaßen hat aber der, der die Verantwortung trägt, auch das Recht, über den anderen zu verfügen. Und so werden eben Kinder oder Behinderte oder Alte oder Kranke, Therapiebedürftige in Besitz genommen, als Teil des eigenen Selbst betrachtet und nur ungern aus der eigenen Obhut entlassen, weil man sein Leben vom Haben dieser Menschen her definiert. Nicht genug damit, dass auch andere Menschen gehabt werden können. Wir bestimmen unsere Lebenspraxis auch vom Haben von Tugenden und Werten her. Wir sind ganz darauf aus, ein Ansehen zu haben, ein bestimmtes Image oder Gesundheit zu haben, Schönheit oder Jugendlichkeit zu haben. Und wenn dies nicht mehr so richtig möglich ist, so wollen wir uns dann doch wenigstens vom Haben einer bestimmten Erfahrung her definieren oder von bestimmten Erinnerungen her. Auch Überzeugungen politischer, weltanschaulicher und religiöser Art können wie ein Besitz erworben und hartnäckig, ja, bis aufs Blut verteidigt werden. Alles wird davon abhängig gemacht, ob und dass man im Besitz der Wahrheit ist oder das Recht auf seiner Seite hat. Die Anwälte würden arbeitslos werden, wenn die Mehrheit der Menschen in der Orientierung am Sein leben würden. Die Rede vom Haben kann das Missverständnis begünstigen, als dürfe der Mensch, der in der Weise des Seins lebt, nichts mehr haben oder haben wollen. Es stimmt zwar, dass sich der am Haben Orientierte leicht bereits dadurch outet, dass er dieses oder jenes unbedingt haben möchte. Das, was er an Eigentum oder an Bildung oder an Können oder Ansehen hat, muss aber nicht notwendig ein Indiz für eine Lebenspraxis des Habens sein. Bei der Alternative Haben oder Sein geht es nicht darum, was ein Mensch konkret hat oder nicht hat, sondern welchen Stellenwert das, was er hat oder auch nicht hat, für ihn hat. Die Alternative betrifft die Frage, woher bestimmt der Mensch seine Lebenspraxis, sein Denken, sein Fühlen, sein Handeln? Bestimmt er sich von dem her, was in ihn hineingeht, das heißt, was er hat und haben kann, oder von dem her, was er ist und potenziell aus sich hervorbringen kann? Es geht deshalb auch nicht darum, dass jemand nichts hat. Auch die Orientierung am Nichthaben ist, wie schon gesagt, eine Habenorientierung. Fromm vertritt eben kein Asketentum und die Orientierung am Sein ist gerade nicht identisch mit einer Orientierung am Nichthaben. Es geht vielmehr immer um die Frage, welchen Stellenwert das Haben oder auch das Nichthaben bei der Bestimmung des eigenen Lebenssinnes und im Umgang mit anderen, aber auch im Umgang mit sich selbst. Ob jemand etwas in der Existenzweise des Habens hat oder ob jemand hat, als hätte er nicht, ist oft schwer zu unterscheiden. Und doch kann man ganz schnell die Probe bei sich selbst machen, indem man sich fragt, woran das eigene Herz ganz besonders hängt, um sich dann vorzustellen, wie es einem erginge, wenn das, was einem so wichtig und wert ist, weggenommen würde. Ob es dann einem den Boden unter den Füßen wegziehen würde und das Leben sinnlos zu werden droht. Wer dann keinen Eigenwert mehr spüren kann, wenn es sich dann nicht mehr richtig lohnt, noch zu leben und zu arbeiten, wenn man mit sich und mit anderen nichts mehr anfangen kann, dann sind es ziemlich sichere Indizien dafür, dass man sein Leben von der Orientierung am Haben her bestimmt. Vom Haben eines Berufs, vom Haben von Kindern, vom Haben eines guten Rufes, vom Haben tieferer Einsichten oder vom Haben eines funktionsfähigen Körpers. Der am Haben orientierte Mensch bedient sich, um ein Bild zu gebrauchen, immer einer Krücke statt der eigenen Füße. Er bedient sich eines angeeigneten Gegenstandes von außerhalb von ihm, um zu sein, um selbst und etwas zu sein. Er ist nur er selbst, indem er etwas hat. Er bestimmt sein Subjektsein vom Haben eines Objektes. Er wird vom Objekt, also vom Gegenstand des Habens, gehabt. Die Metapher von den Krücken, die die eigenen Füße ersetzen, macht zugleich anschaulich, was mit der Orientierung am Sein gemeint ist. So wie der Mensch die körperliche Fähigkeit hat, auf eigenen Füßen zu stehen, die er im Notfall durch Krücken ersetzen kann, so hat der Mensch auch geistige und psychische Fähigkeiten zum Selbststand. Seine Fähigkeit, selbst zu fühlen, selbst interessiert zu sein, selbst zärtlich zu sein, liebend zu sein, selbst zu denken, Ideen, Fantasien und Vorstellungen zu entwickeln, und zu eigenen Erkenntnissen und Urteilen zu kommen. Und er hat die Fähigkeit, Dinge selbst zu vollziehen, zu tun, hervorzubringen, statt sie sich zu kaufen und anzueignen. Die Orientierung an der Existenzweise des Seins zielt auf die Aktivierung der menschlichen Eigenkräfte, körperlichen, seelischen, geistigen Eigenkräfte. Solche menschlichen Eigenkräfte entstehen und wachsen in dem Maße, als sie praktiziert werden. Sie lassen sich nicht konsumieren, nicht kaufen, nicht aneignen wie Gegenstände des Habens, sondern nur praktizieren, üben, wagen, tun. Anders als für die Gegenstände des Habens, die in dem Maße aufgebraucht werden, als sie gebraucht werden, gilt für eigenes Denken, eigenes Fühlen, eigenes Tätigsein, dass diese wachsen und mehr werden, wenn sie geteilt und gebraucht werden. Dies gilt von allen spezifisch menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. Vertrauen zum Beispiel lässt sich nur durch das Praktizieren und Üben von Vertrauen schaffen und eben gerade nicht aneignen durch noch so viel Sicherungspolicen, nicht konsumieren in Gestalt von irgendwelchen Berechnungen und Versicherungen. Das Gleiche gilt von Fähigkeiten wie frei und selbstständig zu sein oder der Fähigkeit, interessiert zu sein, aktiv zu sein, empathisch zu sein, lieben zu können und solidarisch handeln zu können oder seinen Wünschen realitätsangemessen befriedigen zu können. Das Wachstum solcher Fähigkeiten, die für unser Wohlsein und für das Gemeinwohl von entscheidender Bedeutung sind, können nicht Dritte leisten. Es lässt sich weder durch Kauf noch durch Konsum erreichen, sondern nur dadurch, dass man diese Eigenkräfte übt und praktiziert. Neben diesem zentralen Merkmal der Orientierung am Sein, nämlich, dass sie menschliches Wachstum befördert und deshalb eine Aktivierung des Menschen bedeutet, während die Orientierung am Haben zu einer Abhängigkeit von aktivierenden Stimulantien und damit in Wirklichkeit zu einer Passivierung und zu einem Mangel an Lebendigkeit des Menschen führt, lassen sich noch eine Reihe anderer Wirkungen benennen, die als Indikatoren dafür dienen können, ob die Antriebskräfte des Menschen am Haben oder am Sein, ob sie produktiv oder nicht produktiv orientiert sind. Wer sich von dem her bestimmt, was in den Menschen hineingeht, möchte immer viel haben, mehr haben, am meisten haben. Zum Haben gehört deshalb die Gier. Diese Habgier ist unersättlich im doppelten Sinne des Wortes. Ein gieriger Mensch hat immer ein übersteigertes Verlangen und unbegrenzte Wünsche und er wird bei aller Befriedigung seiner Gier nie satt, weil das Haben ihn nicht wirklich befriedigt und seine innere Leere nicht wirklich überwinden kann. Wenn die meisten immer nur mehr zu haben wünschen, bleibt es nicht aus, dass die meisten Menschen auch eine Angst vor der aggressiven Absicht ihrer Umwelt entwickeln, Opfer der Gier der anderen zu werden. Und wenn Sie die öffentliche Diskussion um die Flüchtlingskrise beobachten, dann haben Sie in ganz vielen Fällen genau einen solchen Ausdruck der Angst, da kommen welche, die uns was wegnehmen wollen. Auf diese Weise etabliert sich ein ständiger Antagonismus, eine Feindseligkeit unter den Menschen, für die dann tatsächlich gilt, der Mensch ist dem anderen Menschen wie ein Wolf, Homo homini lupus, wobei man dem Wolf ziemlich Unrecht tut damit. Diese mit dem Haben einhergehenden Feindseligkeit unter den Menschen bekommt ihre wirkliche Gefährlichkeit zunehmend dort, wo es nicht mehr nur um den Wettstreit von Konsumgütern und des Eigentums geht, sondern wo es um das Lebensrecht und die Überlebenschance von anderen Menschen geht, die flüchten müssen. Menschen, die am Sein orientiert sind, sind nicht darauf aus, auf Kosten anderer mehr haben zu wollen. Sie haben auch nicht das Bedürfnis, sich von ihnen durch Macht, Reichtum, Privilegien und so weiter abzugrenzen, soziale Gegensätze aufzurichten und Ungerechtigkeiten eben als etwas ganz Normales anzusehen, weil sie jene Gegenstände und Werte, die das Leben attraktiv und lebenswert machen, nicht privatisieren und zum Mittel der Selbstbehauptung umfunktionieren wollen. Im Gegenteil, sagt Fromm, zitiere, nichts vereinigt Menschen mehr, ohne ihre Individualität einzuengen, als ihre gemeinsame Bewunderung und Liebe für einen Menschen oder wenn sie durch einen Gedanken, ein Musikstück, ein Gemälde oder ein Ritual verbunden sind oder gar das Leid und Leiden teilen. Es ist die Weisheit aller großen religiösen, politischen, philosophischen Bewegungen, dass nur die Erfahrung des Teilens die Beziehung zwischen Menschen lebendig hält. Und die Menschen zugleich eine Genügsamkeit spüren lässt, dass sie genug zum Leben haben und deshalb auch am Ende des Lebens das Leben hergeben können. Genügsamkeit und Solidarität sind Indikatoren einer Lebenspraxis des Seins im Gegensatz zum antagonistischen Prinzip des Wettkampfs und des Siegenmüssens, der Absonderung und der Hierarchisierung bei einer Lebenspraxis des Habens. Von den von Fromm in Haben oder Sein dargestellten Merkmalen der Habenorientierung und der Orientierung am Sein soll noch ein weiteres erwähnt werden, das besonders heute von Bedeutung ist, nämlich die Genussorientierung, das Enjoyment und die Suche nach Vergnügungen, Englisch Pleasure, als Merkmal der Orientierung am Haben und die Fähigkeit zu einer inneren Freude, zu einer Joy, die sich bei einer Orientierung am Sein einstellt. Egal um welche Art von Vergnügungen, Genusserfahrungen es geht, kennzeichnend ist immer, dass das Erstrebte Spaß macht, aber keine nachhaltige Freude auszulösen imstande ist. Der Spaß und das Vergnügen sind wie ein Strohfeuer. Eine weitere Eigenart des Vergnügens ist, dass der Reiz des Vergnügens gesteigert werden muss, um noch Spaß machen zu können und etwas Lustvolles dabei zu erleben. Auch hier gilt das Unersättliche der Orientierung oder hat das Unersättliche der Orientierung am Haben eine Rolle. Der Versuch, die Bedeutung der Frommschen Alternative Haben oder Sein zu skizzieren, soll hier nicht weitergeführt werden. Die Bedeutung lässt sich nur adäquat fassen, wenn man sie in den Kontext der psychologischen Theorie und der Charaktertheorie von Fromm stellt und sie als Wertungen im Blick auf die Wirkungen einer produktiven oder nicht produktiven Charakterorientierung oder psychischen Strukturbildung oder von mir aus, wenn Sie so wollen, neuronalen Netzwerkbildung versteht. Für diese Orientierungen gilt, dass sie nur als Alternative gedacht werden können. Je mehr ein Mensch aus seinen körperlichen, seelischen und geistig-intellektuellen Eigenkräften lebt und diese praktiziert, desto stärker prägt sich diese produktive Orientierung aus. Umgekehrt gilt für die nicht produktive Orientierung am Haben, dass es sich in dem Maße verstärkt, in dem der Mensch seine ihm eigenen Kräfte nicht praktiziert und sich stattdessen an nicht eigenen, fremden Kräften orientiert. Man kann deshalb nur entweder mehr an der einen oder an der anderen Ausrichtung orientiert sein, auch wenn stimmt, dass in den meisten Menschen beide Orientierungen spürbar sind und man merkt, heute zieht es mich mehr dahin und heute zieht es mich mehr dahin. Entscheidend ist, ähnlich wie beim Seilziehen, welche Orientierung die stärkere ist und von dort her, welche Dynamik sie entwickelt. Im nun folgenden letzten Teil möchte ich noch der Frage nachgehen, welche Bedeutung die Orientierung am Haben bzw. am Sein heute, 40 Jahre nach Erscheinen des Buches Haben oder Sein, konkret hat und inwiefern sie noch aktuell ist. Für viele Beobachter entwickelt sich derzeit eine neue Kultur. Eine Kultur des Teilens und des Verbundenseins, vor allem in der Generation junger Erwachsener, die zunehmend kein Auto mehr besitzt und sich weder durch Wohneigentum noch Familiengründung binden will. Und ist nicht die gegenwärtige Erlebniskultur und Genießerkultur, die Fitness- und Yoga-Kultur, eine Revolution von unten gegen die Orientierung am Haben und für eine Orientierung am Sein? Menschen wollen sich heute nicht mehr abgrenzen, sondern dabei sein, verbunden sein, Zugang haben. Sie wollen das Leben nicht privatisieren, sondern gemeinsam erleben und an Erlebnissen Anteil haben. Zu teilen, to share, ist angesagt. Das klingt wie der Durchbruch vom Haben zum Sein. Allerdings ist es auch in dieser Situation gut, statt sich an bestimmten Verhaltensäußerungen zu orientieren, mit Fromm nach den sozialcharakterlichen Grundstrebungen zu fragen, die heute von vielen Menschen ausgelebt werden. Was glauben heute Menschen unbedingt haben zu müssen, um sein zu können? Über welche Gegenstände des Habens, materielle und immaterielle, vor allem aber mediale, Gegenstände des Habens glauben wir heute unbedingt verfügen zu müssen. Die entscheidende Frage ist auch heute, ob die aktuellen Gegenstände des Habens uns dazu bringen, dass wir von ihnen abhängig werden, sodass wir immer weniger aus unseren eigenen geistigen, emotionalen und körperlichen Kräften schöpfen und damit unsere Selbstwerdung vernachlässigen. Die neuen Strebungen des Sharing, des Partizipierens und der Connectedness, um einen Begriff, den Hüter aufgenommen hat, die wie der Durchbruch von Haben zum Sein aussehen, lassen sich einer Sozialcharakterorientierung zuordnen, die in den letzten 30 Jahren im Zuge der digitalen Revolution, der elektronischen und sozialen Medien sowie der Vernetzungsmöglichkeiten immer dominanter wurde. Diese technischen Errungenschaften haben Entgrenzungsmöglichkeiten geschaffen, die Menschen immer mehr spüren lassen, wie begrenzt ihre eigenen menschlichen Möglichkeiten sind, wie beschränkt ihr Wissen, ihr Denken, ihre kognitiven Wahrnehmungen, ihr Gefühlserleben, ihre Interesse, ihre Selbstwirksamkeit, ihre Leidenschaftlichkeit oder ihre logistischen und kommunikativen Fähigkeiten sind. Wie bescheiden die sind. Das ist unsere Grunderfahrung heute. Auf Schritt und Tritt erfahren wir, dass wir im Einsatz der heutigen technischen Möglichkeiten um vieles mehr vermögen, als wir je aus eigenen Kräften hervorbringen könnten. Mit einem Smartphone sind wir nicht nur jederzeit und an jedem Ort mit einem anderen Menschen verbunden, wir können auch über das Wissen aller Bibliotheken der Welt verfügen und augenblicklich in Erfahrung bringen, wie wir mit Bus, Bahn oder Auto am schnellsten oder günstigen von Feldkirch nach Dornbirn oder nach Bregenz kommen. Und wir können heute jederzeit in den sozialen Netzwerken Trost, Rat, Mitgefühl bekommen und wir können uns Freunden nahe fühlen. Aber nicht genug damit. Mit Hilfe von Programmen und Persönlichkeitstraining sind wir heute imstande, uns selbst neu zu erfinden und die uns umgebende, aber auch die eigene Wirklichkeit neu besser, eindrucksvoller, kompetenter zu gestalten. Es überrascht deshalb nicht, dass immer mehr Menschen die sie umgebende Wirklichkeit und sich selbst neu erfinden und erleben möchten, beziehungsweise an solchen angebotenen Wirklichkeitskonstruktionen und Erlebniswelten teilhaben wollen. Sie wollen vor allem selbst bestimmen, wer sie sind und was sie können. Und zwar nicht aufgrund vorgegebener, begrenzter eigener Möglichkeiten, sondern mit Hilfe der heute zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Ich habe diese neue Charakterorientierung den selbstbestimmten, ich-orientierten Charakter genannt, weil er selbst bestimmen will, was Wirklichkeit ist und weil er ohne Rücksicht auf Vorgaben und Maßgaben anderer leben will. Dieser Versuch, Wirklichkeit neu und anders zu erleben, wird vor allem hinsichtlich der eigenen Person, des eigenen Denkens und Fühlens spürbar. Man will sich nicht mehr mit seinen eigenen Gefühlen, Antriebskräften und Fantasien zufrieden geben. Kann man sich doch mit ihnen nur begrenzt und eingeschränkt erleben. Warum nicht die eigene Persönlichkeit neu konstruieren? Warum nicht an den vielfältig angebotenen Erlebnisangeboten Anteil haben? Warum nicht lieber die dramatisch in Szene gesetzten Gefühle der Unterhaltungswelt mitfühlen, statt sich mit seinen popeligen Leben und mit den oft negativen Gefühlszuständen abgeben zu müssen? Um an den angebotenen Erlebniswelten teilhaben zu können, muss man diese heute nicht mehr besitzen. Das Haben-Wollen zielt nicht auf den Erwerb von Eigentum, sondern auf das Zugang-Haben zu diesen Erlebniswelten, um verbunden zu sein, um dabei zu sein und um Anteil zu haben. Das, was die Menschen unbedingt haben möchten, ist der Zugang zum technischen Vermögen und das dadurch ermöglichte Verbundensein mit einer sie belebenden Wirklichkeit. Immer mehr Menschen spüren ein Selbstgefühl und das Bezogensein auf andere nur noch, wenn sie über die technischen Voraussetzungen verfügen können, mit deren Hilfe sie belebt werden und durch die sie mit sich, mit anderen und mit der Wirklichkeit verbunden sind. Heute gilt auf weiten Strecken, man lebt und ist, wenn man etwas erlebt und wenn man belebt wird, wenn man also animiert wird, wenn man inspiriert wird, wenn man unterhalten, wenn man erfreut, wenn man stimuliert wird und interessiert gemacht wird. Die Kultur des Genießens, die derzeit auf allen Werbeplattformen feilgeboten wird, meint ein Enjoyment, ein zur Freude bringen und gebracht werden durch alle möglichen Konsumangebote und hat mit einer von innen kommenden Freude nichts zu tun. Auch das Schlüsselwort der feministischen Befreiungsbewegung, Empowerment, hat heute wenig mit der Stärkung des eigenen Gender-Selbst zu tun, als vielmehr mit einem sich stark machen lassen. Das Erlebnis des Eigenseins ist nicht das Ergebnis der Praxis der kognitiven und emotionalen Eigenkräfte, sondern resultiert aus dem Gebrauch und der Anwendung des technischen Vermögens. Um diese Entwicklung in der Sprache von Haben oder Sein zu übersetzen, das eigene Sein wird nicht als Praxis der schöpferischen Eigenkräfte wahrgenommen und verstanden, sondern als etwas dem Menschen Äußerliches, das die Belebungsindustrie anbietet und zu dem man Zugang haben muss, um sich lebendig zu spüren. Die Devise heißt nicht Orientierung am eigenen Inneren und was aus diesen eigenen inneren Antriebskräften hervorgeht, sondern Außenorientierung und Orientierung an dem, was in den Menschen hineingeht. Im Blick auf diese vor allem durch die digitale Revolution bewirkte Änderung der begehrten Objekte des Habens lässt sich die aktuelle Bedeutung der Orientierung am Haben oder am Sein als Alternative des Gebrauchs von technischem statt von menschlichem Vermögen fassen. Ich möchte das ein bisschen verdeutlichen. Seit Erfindung der ersten Werkzeuge hat der Mensch sowohl mit seinem menschlichen Vermögen als auch mit dem Vermögen des von ihm fabrizierten, also mit gemachtem Vermögen, Wirklichkeit hergestellt und gestaltet. Unter menschlichem Vermögen werden, wie bereits angedeutet, neben den körperlichen, handwerklichen und geistig-intellektuellen Fähigkeiten vor allem die psychischen, das heißt die kognitiven, emotionalen, intuitiven und imaginativen Fähigkeiten des Menschen verstanden. In der Vergangenheit hat das gemachte Vermögen in Form von Werkzeugen, Maschinen und Techniken zweifellos immer mehr an Bedeutung gewonnen. Man denke nur an die großen industriellen Revolutionen und Modernisierungsschübe, die mit der Nutzung der Dampfkraft, der Elektrizität, der Telefonie und schließlich der Digitalisierung einhergingen. Der Mensch vermochte immer mehr, dank seiner Erfindungen und des Einsatzes von gemachtem Vermögen. In all den Jahrhunderten aber wurde die Praxis seiner kognitiven, emotionalen und affektiven Eigenkräfte durch den zunehmenden Einsatz gemachten Vermögens nie ernsthaft in Frage gestellt. Das war schon immer ein anderer Bereich, wenn es um den Menschen und die zwischenmenschlichen Beziehungen ging. Heute jedoch wird von immer mehr Menschen erwartet, dass sie sich selbst als Person auch neu erfinden. Dass sie zum Beispiel immer nur freundlich, immer nur kooperativ, fair, wertschätzend, leistungsorientiert und vor allem motiviert sind. Dass sie keine Minderwertigkeitsgefühle kennen und keine Aggressionen gegen andere zeigen. Um eine solche, wie man heute sagt, mentale Neukonstruktion der Persönlichkeit herzustellen, gilt es, die gewachsene psychische Struktur mit all ihren Begrenztheiten zu deaktivieren. Sozusagen ein Deaktivierungshäkchen vor allem zu machen, was an eigene Begrenztheiten und Widerständigkeiten erinnern könnte. Mit der entgrenzungsbedingten Deaktivierung psychischer Vorgegebenheiten stehen allerdings auch Fähigkeiten und Funktionen nicht mehr zur Verfügung, die bisher mit der psychischen Strukturbildung gegeben waren. Dafür aber wurden mit dem Siegeszug der digitalen Technik und der elektronischen Medien neue Psycho- und Sozialtechniken entwickelt, mit deren Anwendung der Mensch auch in den Bereichen, die bisher den Eigenkräften vorbehalten waren, um vieles mehr vermag. Mit Persönlichkeitstrainings und entsprechenden Selbstmanagementprogrammen lassen sich die Selbstwahrnehmung und die eigene Willensbildung optimieren. Erwirbt man sich soziale Kompetenzen, steigert man seine Kommunikations-, Konflikt- und Lernfähigkeit und eignet man sich Führungsqualitäten an. Was Psychotechniken im Bereich der Persönlichkeitsbildung leisten, machen Sozialtechniken im Bereich des menschlichen Zusammenlebens und der Organisation des Sozialen möglich. Wer sich am gemachten Vermögen orientiert, und dabei sein menschliches Vermögen deaktiviert und zu ersetzen versucht, dessen ureigene Gefühle sollen dann durchaus gemachte Gefühle sein. Sein Denken orientiert sich an Vorgedachtem, seine Fantasie an vorgebildeten Vorstellungen. Sein Urteil entspricht dem Resultat der öffentlichen Meinungsbildung durch Leitmedien. Er will bewusst eine gemachte Persönlichkeit mit seiner gemachten Persönlichkeit beeindrucken. Sein Beziehungserleben soll von gemachten Interaktionen gesteuert sein. Die Kindererziehung hat nicht die von Mutter und Vater zu sein, sondern die von psychologischen Ratgebern gemachte und von den Eltern zur Anwendung gebrachte. So sehr es also danach aussieht, dass das menschliche Vermögen in allen Bereichen durch das gemachte Vermögen ersetzt werden soll, so sollte man trotzdem nicht zu diesem Schluss kommen, dass das menschliche Vermögen überhaupt ausgeblendet werden muss. Diese Art von Ersetzung ist nicht die einzige Möglichkeit, mit den so fantastischen Möglichkeiten des gemachten Vermögens umzugehen. Man kann das gemachte Vermögen auch dazu nutzen, sein menschliches Vermögen zu potenzieren und unter Einsatz der technischen Möglichkeiten die menschlichen Möglichkeiten zu üben und zu praktizieren. Auf der körperlichen Ebene ist das alles sehr, sehr leicht zu verstehen. Gucken Sie so eine Fitnessbude an, wo die Menschen mit Hilfe des gemachten Vermögens, der Maschinen, die es dort gibt, ihre Bewegungsfähigkeit, ihre Kraftentwicklung und so weiter trainieren und praktizieren. Man kann das sehr wohl nutzen, um die eigenen Fähigkeiten zu potenzieren. Aber man sollte sich dessen erinnern, dass das Gleiche auch für das Denken und für das Fühlen gilt, für unsere Vorstellungsfähigkeit, für Vertrauen, für zärtlich zu sein und was immer auch. Das eigene musikalische Talent lässt sich durchaus damit üben, dass man mit Hilfe eines Synthesizers neue Klangwelten hervorbringen kann. Und mit einem Operationssimulator lassen sich falsche chirurgische Eingriffe vermeiden lernen, wie es im realen Leben nie möglich wäre. Auch gibt es keinen Zweifel daran, dass man mit Datingportalen die Frau oder den Mann des Lebens finden kann. Das Problem ist nicht das technische Vermögen und seine Nutzung. Entscheidend ist auch hier, welche Wirkung von seiner Nutzung ausgeht und was die Nutzung mit den eigenen Fähigkeiten des Denkens, Fühlens, Entscheidens, Wollens und Imaginierens macht. Wie bei der Alternative Haben oder Sein, geht es auch bei der Alternative gemachtes oder menschliches Vermögen nicht darum, das Haben bzw. das gemachte Vermögen aus der Welt schaffen zu wollen. Wir können in vielen Hinsichten ohne das Haben und das gemachte Vermögen kaum überleben. Sie können heute kaum noch ein Billett kaufen, weil Sie eben diesen Computer bedienen können müssen, der diesen Schalter, Billettschalter hier das Leben gibt. Wir können also in vielen Hinsichten überhaupt nicht auf das Gemachte, ohne das gemachte Vermögen überleben. Es geht auch hier um die Frage, woran der Mensch sein Herz hängt und wie sehr das gemachte Vermögen sein menschliches Vermögen zum Verschwinden bringen soll oder zur Entfaltung bringen soll. Und es geht darum zu erkennen, wie sehr unser Wirtschaftssystem darauf aus ist, die Menschen vom technischen Vermögen ihrer Produkte abhängig zu machen. Man muss sich nur einmal die Werbung unter diesem Aspekt anschauen. Auch auf die Frage, wie man gegen diese Übermacht eines den Menschen immer abhängiger machenden Wirtschaftssystems gegensteuern kann, möchte ich hier nicht eingehen, kann ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen. Dennoch sollte jeder Einzelne sein eigenes Abhängigsein vom technischen Vermögen sich dessen bewusst werden. Auch hat jeder Einzelne durchaus Möglichkeiten der Übermacht der Orientierung am Haben in seinem Verantwortungsbereich gegenzusteuern. Um das ein bisschen konkreter zu machen und nicht im allgemeinen Appell zu enden, möchte ich abschließend 5 Empfehlungen zum Umgang mit gemachtem Vermögen geben. Mit ihnen kann man überprüfen, welche Kraft die Orientierung am Sein bei einem selbst noch hat und ob es noch eine eigene Aktivität, ein eigenes Interesse, eigene Ideen und eigene Antriebe, eigene Gefühle und Leidenschaften als Ausdrucksweisen einer gelungenen Individuation gibt. Eine erste Empfehlung besteht darin, bei sich selbst zu beobachten, welche Wirkung das Wahrnehmen von Erlebnisangeboten hat. Lösen diese Angebote eine Eigenaktivität aus? Spürt man das Bedürfnis, die Eindrücke auf sich wirken zu lassen, darüber nachzudenken, sich mit anderen darüber auszutauschen? Hat man das Gefühl, von dem Erlebten erfüllt und aktiviert zu sein? Oder stellt sich relativ schnell eine Leere und der Wunsch nach mehr ein? Eine zweite Empfehlung betrifft die sogenannten spontanen Bedürfnisse und Wünsche, etwas erleben zu wollen oder sich unbedingt etwas gönnen zu müssen. In welchen Gefühlssituationen oder angesichts welcher Schwierigkeiten oder Anforderungen tauchen solche spontanen Wünsche bei einem auf? Was soll mit ihrer Befriedigung vermieden oder umgangen werden? Eine dritte Empfehlung ist, sich immer wieder Entzugserfahrungen auszusetzen. Und zwar nicht, um den Verzicht zu üben, sondern um herauszufinden, welchen Stellenwert das animiert und unterhalten sein wollen durch Gefühlsangebote, Erlebniskultur, Veranstaltungen oder das Leben in sozialen Medien für einen haben. Es gibt hier eine sehr erhellende Überprüfung. Man muss sich nur ein Wochenende ohne elektronische Medien oder gar ein Wochenende ohne Elektrizität, und zwar auch ohne Akku, Elektrizität vorstellen. Man muss sich das mal ganz plastisch vorstellen, was das bedeuten würde. Eine solche Vorstellung kann Ihnen schlagartig deutlich machen, ob Sie mit sich und mit anderen noch etwas anfangen können und also noch aus körperlichen, seelischen und geistigen Eigenkräften schöpfen können. Und wenn nicht, dann sollten Sie in der Tat in sich gehen. Eine vierte Empfehlung ist das gezielte Üben und Praktizieren der, wenn auch begrenzten, eigenen Kräfte. Bei den körperlichen Eigenkräften hat dies für uns alle noch eine große Plausibilität, weil wir unmittelbar spüren, wer rastet, der rostet. Gleiches gilt aber auch für unsere geistigen und psychischen Eigenkräfte. Auch hier gilt: Use it or lose it. Wer seine Vorstellungsfähigkeit nicht mehr übt, weil er nur noch angebotene und ins Bild gesetzte Fantasien konsumiert, der büßt mangels Praxis mit der Zeit seine eigene Imaginationskraft ein und wird fantasielos. Das ist ein Grund, warum ich Ihnen keine PowerPoint-Präsentation biete. Wer sich nicht mehr darin übt, seine begrenzte Fähigkeit, anderen zu vertrauen, zu üben, wird die Fähigkeit zu vertrauen verlieren, weil er wird immer misstrauischer werden, beziehungsweise das Misstrauen mit überzogenen Sicherungsmaßnahmen kompensieren. Oder wer seine Fähigkeit, zärtlich zu sein, nicht praktiziert, wird sie verlernen. Und wer immer noch nur noch Positives denken und fühlen will und sich nicht mehr darin übt, der immer ambivalenten Realität ins Auge zu schauen, der wird alles Bedrohliche und Belastende bei sich und in seiner Umwelt zu leugnen versuchen. Aber dieser Umwelt eben auch und dem eigenen Schattenseiten nicht mehr gerecht werden können. Eine fünfte Empfehlung betrifft einen besonders wunden Punkt. Der gesteigerte Wunsch nach Erlebnissen und inszenierten und virtuellen Wirklichkeiten dient den meisten Menschen dazu, in illusionäre Welten einzutauchen, in denen es entweder keine Probleme gibt oder in denen solche Konflikte stellvertretend ausgelebt werden, denen man sich selbst emotional nicht stellen kann. Die Fähigkeit, sich Konflikten und Schwierigkeiten zu stellen, die Fähigkeit, aggressiv sein zu können oder sich dem zum eigenen Versagen bekennen zu können, ist jedoch eine ganz wesentliche Voraussetzung, um Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Wo immer es deshalb noch gefühlte Auseinandersetzungen gibt und man sich ihnen stellen kann, und zwar nicht nur in der Anonymität des Internets, wo man dann ein mächtiger Shitstorm läuft, wo immer man sich diesen Auseinandersetzungen noch stellen kann, den gefühlten, hat man den Zugang zu seinen eigenen begrenzten Kräften noch nicht verloren. Ich möchte abschließen mit einem Wort von Fromm, das er in dem von Franz Köp schon zitierten Radiovortrag Überfluss und Überdruss über die produzierten Bedürfnisse gesagt hat. Dieses Wort oder dieser Satz heißt: Ich glaube, der Mensch ist nur er selbst, wenn er sich äußert, wenn er die ihm innewohnenden eigenen Kräfte ausdrückt. Wenn das nicht geschieht, wenn er nur hat und benutzt, statt zu sein, dann verfällt er. Dann wird er zum Ding. Dann wird sein Leben sinnlos. Es wird zum Leiden. Die echte Freude liegt in der echten Aktivität. Und echte Aktivität ist der Ausdruck, ist das Wachstum der menschlichen Kräfte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.